Ihr lieben Menschen da draußen, treue und neue HörerInnen, herzlich willkommen in unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen, in dem wir euch seit 2019 nahezu wöchentlich eine Frau der Zeitgeschichte und oder heute vorstellen. Seit dieser Zeit ist meine fantastische, großartige, zum Glück genesene, herzliche Podcast-Partnerin Kim Seidler. Der Tusch, ja, danke. Der Tusch.
Ja, mega, mega. So ganz 100% bin ich noch nicht fit, okay. Aber 10 Tage sind jetzt um. Man sagt ja immer, 3 Tage kommt sie, die Grippe, ne, oder grippaler Infekt oder Erkältung. 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Ich bin jetzt auf dem 10. Tag, aber ja, das ist ganz leicht jetzt nur noch. Ihr hört es vielleicht ganz leicht, aber wirklich bin wieder mental auf der Höhe, sag ich mal. Ne? Herzlich willkommen auch von mir, ihr Lieben. Und an dich, du großartige, gut gelaunte und großherzige, natürlich Katrin Jakob.
Vielen, vielen Dank. Mal gucken, ob die gute Laune noch steigt, weil so ganz so gut gelaunt. Ich überspiele da sehr viel, muss ich gerade sagen, aber das wird.
Ja.
Aber genau. Erstmal bin ich froh, dass du auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast bist und wir schaffen das schon hier durch diese Folge, die auf jeden Fall, auf die ich mich sehr gefreut habe. So viel kann ich schon mal sagen.
Ich mich auch sehr. Dann erzähl mal, wer ist denn die Frau der Woche?
Ja, bevor wir zu unserer Frau der Woche kommen, zweigen wir nochmal kurz ab zu der Figur, mit der sie zeitlebens in Verbindung gebracht wurde und die sie auch leider nie ganz los wurde. Es ist die Rolle der Sissi. Oh. Und wir haben es in unserer Folge 269 zur sagenumwobenen Kaiserin Elisabeth von Österreich ja schon angemerkt. Es gibt unzählige Werke, die sich dem Leben und Wirken der ehemaligen Regentin von Österreich-Ungarn widmen. Bücher, Forschungstexte, nicht nur dank uns auch Podcasts und natürlich audiovisuelle Medien, also Film, Fernsehen, Video, Streaming und so weiter. Ernsthafte Computerspiele haben wir bis jetzt noch keine gefunden, nur irgendwelche Minispiele in Spielautomaten, aber das kann ja noch kommen.
Ja, was wir auch in der Folge besprochen haben, wenn wir schon dabei sind, ne, ist der Spitzname Sissi mit einem S in der Mitte. So wurde sie tatsächlich von Familie und FreundInnen gerufen. Doch die meisten von euch kennen natürlich die Variante mit einem Doppel-S. Dass diese Variante heutzutage fast noch geläufiger ist, haben wir eben jenem Film zu verdanken.
Oder eigentlich ja 3 Filmen, geschrieben und inszeniert vom österreichischen Regisseur Ernst Marischka. Den Anfang machte, das ist jetzt echt schon lange her, 1955, dem Geburtsjahr meiner Mutter, der Film Sissi, geschrieben mit eben besagtem Doppel-S, der die Anfangsjahre der jungen Kaiserin bis zu ihrer Hochzeit mit dem österreichischen Kaiser Franz Josef nachzeichnet. Der Film wurde aufgrund seines Erfolgs mit ungefähr 6,5 Millionen KinozuschauerInnen in den folgenden 2 Jahren zur Trilogie ausgebaut. Es folgten nämlich Sissi, die junge Kaiserin, 56 und Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin, 57.
Insgesamt wurde die Trilogie also von 20 bis 25 Millionen KinozuschauerInnen alleine in Deutschland und Österreich gesehen. Unfassbar.
Krass.
Und im Mittelpunkt, also gerade auch für die damalige Zeit, ne? Und im Mittelpunkt eine zum Drehzeitpunkt gerade mal 15 Jahre alte junge Frau, mit der wir uns in dieser Episode beschäftigen wollen. Die Rede ist natürlich von Romy Schneider. Dass diese Frau mehr war als ihre erste ganz große Filmrolle, das möchten wir euch heute zeigen. Und natürlich starten wir jetzt, wie immer, in der Kindheit. Los geht's, Katrin.
Romy Schneider wird geboren am 23. September 1938 im schönen Wien unter dem Namen Rosemarie Magdalena Albach. Sie ist die Tochter eines Schauspielerehepaars der Deutschen Magda Schneider und des aus Österreich stammenden Wolf Albach-Retti, der jedoch seit 1937 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Trotz ihres Geburtsortes und der Annexion Österreichs im März 1938 bekommt die junge Rosemarie also nach dem Abstammungsprinzip einen deutschen Pass. Aufgrund ihres späteren Weltruhms wird da auch gerne drüber debattiert. Deutsche oder Österreicherin? Aber wir lassen mal solch patriotische Schubladenzuordnungen. Für Vater Wolf war das sehr wohl wichtig, denn der gehört schon seit 1933 als förderndes Mitglied zur Waffen-SS und er tritt denn 1940 der NSDAP bei. Rosemaries Geburt fällt natürlich mitten in die Nazizeit, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Schon Wolfs Mutter Rosa Albachetti ist eine bekannte Schauspielerin. Sie ist Mitglied der Väterländischen Front und laut eigener Aussage, Zitat, natürlich eine begeisterte Verehrerin des Führers, Zitat Ende. Wolf wird im August 1944, wie übrigens auch Rosemaries Mutter Magda Schneider, auf Josef Goebbels Gottbegnadetenliste aufgenommen und so vom Kriegsdienst verschont.
Ja, ich musste das echt erstmal googeln, was es mit dieser Liste auf sich hatte. Und ich habe eine Quelle vom Deutschen Historischen Museum gefunden, in der sie wie folgt beschrieben wird. Zitat. Im August 1944 wurde auf Initiative von Josef Goebbels eine Liste zusammengestellt, auf der über 1000 Akteure aus dem Kulturbetrieb des Dritten Reichs verzeichnet waren. Die über 39 Seiten umfassende Auflistung, mit der die immense Bedeutung dieser, wie es im nationalsozialistischen Jargon hieß, Kulturschaffenden manifestiert wurde, ist grob in die Bereiche Literatur, Schrifttum, bildende Kunst, Musik, Theater, Film und Rundfunk unterteilt. Zitat Ende. Wer weiter recherchieren möchte, unsere Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Aber zurück zu Romy. Wir nennen sie ab jetzt mal der Einfachheit halber nach ihrem Rufnamen, der sich spätestens im Jugendalter für sie durchsetzen wird. Romys Mutter Magda Schneider ist ausgebildete Sängerin und Balletttänzerin, die sich erst als Theaterschauspielerin einen Namen macht und ab 1930 für den Film entdeckt wird. Sie lernt Wolf bei einem Dreh zum Film Kind, ich freue mich auf dein Kommen von 1933 kennen und heiratet ihn 1937. Die Journalistin und Autorin Carola Zinner, die sich viel mit Romys Leben beschäftigt hat, sagt dazu in einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks, Zitat, Magda Schneider und Wolf Albachretti. Eines der Traumpaare des deutschen Films. 1937 schienen die beiden auch privat auf ein Happy End zuzusteuern. Standesamtliche Trauung in Berlin, 3 Monate später die kirchliche auf der Halbinsel St. Bartholomä am Königssee. Fotos zeigen das Brautpaar im Boot. Sie im bodenlangen Dirndl mit Blütenkranz im Haar. Er im Trachtenanzug, Hut mit kleinem Gamsbart. Am Ruder ein hemdsärmlicher Trachtler, dahinter die Felsen der Echowand. Zitat Ende. Nach Romys Geburt 1938 bekommt das Ehepaar mit Wolf-Dieter 1941 noch einen Sohn, also Romys Bruder. Zu der Zeit lebt Romy schon längst bei ihren Großeltern Franz Xaver Schneider und Maria Schneider in Schönau am Königssee. Das liegt in der Nähe von Berchtesgaden. Dort hat Mutter Magda 1935 das Landgut Haus Mariengrund erbauen lassen und Romy schon im Alter von nur 4 Wochen dorthin gebracht. Der Grund ist der Beruf der Eltern mit ihren ständigen Filmdrehs und den damit verbundenen Reisen.
Erinnert mich auch gerade so ein bisschen an Nina Hagen. Wir haben über sie eine Folge auch gemacht, nämlich die 271. deren Kindheit gewisse Parallelen aufweist, finde ich.
Ja, stimmt, finde ich auch. Auch Ninas Mutter war ja auch eine bekannte Schauspielerin und auch viel unterwegs, ne?
Mhm.
Wobei Romys Kindheit und Jugend etwas idyllischer war. Haus Mariengrund wird in dem erwähnten Bayerischen Rundfunkbeitrag beschrieben als, Zitat, eine hübsche Villa im bäuerlichen Stil mit Swimmingpool und Blick auf den Obersalzberg, den heiligen Berg der Nationalsozialisten. Zitat Ende.
Die Journalisten Matthias Matusek und Lars Olaf Bayer schreiben dazu im Spiegel, Zitat, sie hat die Heimatfilme der 50er Jahre nicht gespielt. Sie ist in einem gottverdammten Heimatfilm aufgewachsen. In diesem Landhaus in Mariengrund in Berchtesgaden mit der Löwenzahnwiese vor der Tür. Sie war so hübsch anzuschauen in ihrem Dirndl und den Zöpfen, erinnert sich eine Nachbarin. Auf hübsch kam es an in dieser Kindheit. Als 5-Jährige kommt sie von einem Geburtstag und jubelt. Sie haben gesagt, ich sei das hübscheste Kind von Berchtesgaden. Zitat Ende. Also die beiden meint's nicht so nett mit Romy, wie man da zwischen den Zeilen hört. Im Alter von 11 Jahren geht es für Romy schließlich in das Mädcheninternat Schloss Goldenstein bei Salzburg, wo Romy 4 Jahre zubringt. Ein richtig imposanter Bau, dieses Schloss Goldenstein, und wirklich auch idyllisch gelegen, kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze, die es seit 1945 ja auch wieder gibt. Das Internat ist damit keine 20 Kilometer von Schönau am Königssee entfernt. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Romy die Großeltern regelmäßig besucht und auch mit ihren Eltern im Mariengrund häufiger mal Zeit verbringen kann. Auch um den strengen Augustinerschwestern zu entfliehen, die das Internat führen. Aber Romy verbringt, wie erwähnt, eben auch nur 4 Jahre dort. Woran liegt das? Ganz einfach. Mutter Magda erkennt offenbar ein schauspielerisches Talent in ihrer Tochter, das Romy bereits bei Schulaufführungen zeigt. Daher verschafft sie ihr eine Rolle als, na klar, ihre Tochter, und zwar in dem Spielfilm »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« des deutschen Regisseurs Hans Deppe. In dem 1953 erschienenen und enorm erfolgreichen Film feiert Romy ihr Schauspieldebüt an der Seite ihrer Mutter Magda. Bei Erscheinen ist Romy also gerade einmal 15 Jahre alt. Gedreht wurde der Streifen natürlich noch früher. Sie hatte somit schon Filmerfahrung vor Sissi. Aufgrund dieses schauspielerischen Erfolgs verlässt Romy nach der mittleren Reife die Schule, also ihr idyllisches Internat. Der nächste Auftritt folgt prompt im Film Feuerwerk des Regisseurs Kurt Hoffmann, in dem es um einen Zirkus geht. Da wird auch jemand auf Romy aufmerksam, der ihr den ganz großen Karriereschub verpassen wird. Der bereits erwähnte österreichische Regisseur Ernst Marischka.
Mhm. Und der ist auf operettenhafte Komödienstoffe spezialisiert und möchte eine neue Verfilmung von Friedrich Engels 1936er Film Mädchenjahre einer Königin an den Start bringen. Dafür hat Marischka selbst das Drehbuch geschrieben, das übrigens basiert auf einer Komödie des österreichischen Schriftstellers Gesa Silberer, der damals unter dem Pseudonym Silvara schreibt. Mädchenjahre einer Königin klingt jetzt fast schon wie ein Arbeitstitel für die Sissi-Filme.
Total.
Tatsächlich handelt es sich aber um das frühe Leben der englischen Königin Victoria bis zu deren Hochzeit. Auch über sie haben wir eine Folge gemacht, hört mal in die 130 rein. Und sie kam auch in unserer Folge zur Schauspielerin Cate Blanchett 234 zur Sprache, die sie ebenfalls höchst erfolgreich verkörperte. Für Romy wäre es beinahe nicht so gekommen. Marischka hatte für die Rolle nämlich eigentlich die fast 13 Jahre ältere Sonja Ziemann vorgesehen. Da Romys Mutter Magda für eine Rolle als Baronin vorgesehen hat, kommt es zu einem Essen im Münchner Hotel 4 Jahreszeiten. Und dort stellt Magda dem Regisseur ihre Tochter Romy vor. Und danach entscheidet sich Marischka, die Rolle umzubesetzen. Die erst 15 Jahre alte Romy bekommt die Hauptrolle. Wir wissen jetzt nicht genau, wie erfolgreich der Film dann wird, aber er ist laut Lexikon des internationalen Films ein heiter, besinnliches, leicht sentimentales Filmmärchen. Inhaltlich zeigt dieses Filmmärchen, ja wie gesagt, die ersten Jahre einer Königin bis zur Hochzeit. Doch auch stilistisch weist der Film schon den Weg für Ernst Marischkas nächstes Filmabenteuer.
Und ihr denkt vielleicht jetzt, na bitteschön, da ist sie aber jetzt, die Sissi. Nein, auch noch nicht. Aber Magda und Romy spielen die Hauptrolle. Sie geben darin Tante und Nichte. Es ist der Film Die Deutschmeister, in denen sie beide spielen. Es handelt sich um eine Verwechslungskomödie, in der die von Romy gespielte bürgerliche Konstanze Hübner auf einem Kostümball für eine Comtesse gehalten wird. Am Ende werden beide Frauen, na klar, ihr Liebesglück finden. Ist es nicht schön? Und auch Kaiser Franz Josef spielt eine Nebenrolle. Das war sozusagen die Generalprobe für Sissi, der nächste Film sein wird. Dazu gibt es auch noch eine Geschichte, denn Ernst Marischkas Bruder Hubert besaß schon seit 1931, also das ist ja sehr lange her, die Rechte am Theaterstück Sissis Brautfahrt von Ernst Dexay und Gustav Holm. Die Brüder sowie die Autoren des Theaterstücks schrieben es zu einem Gesangsstück um, das hauptsächlich von 1932 bis 1936 aufgeführt wird. Im selben Jahr 1936 erschien das zugrunde liegende Theaterstück dann auch als Film. Aber nicht in Deutschland oder Österreich, sondern in den USA. Unter dem Titel The King Steps Out, der deutsche Titel Der König tritt zur Seite, inszenierte der amerikanische Regisseur Josef von Sternberg, der österreichische Wurzeln hatte, ein Drehbuch von Sidney Buckman. In der Hauptrolle der Elizabeth Grace Moore, die 1947 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Wir können also mit Fug und Recht behaupten, Ernst Marischka hat die Geschichte sehr, sehr lange geköchelt, bevor er sich für eine eigene Verfilmung fast 20 Jahre später entscheidet.
Ja, vielen Dank, Katrin, für den Exkurs zu Ernst Marischka. Jetzt wäre es schon schön, wenn wir wieder zurück zu Romy kommen könnten.
Du hast voll recht, ey, Queen of Abschweifing. Gut, dass du da bist. Ja.
Okay, alles gut. Also, Romy ist ja immer noch eine Teenagerin. Bei den Dreharbeiten im Sommer 1955 ist sie immer noch erst 16 Jahre alt. Wer unsere Episoden zu Elisabeth gehört hat, weiß natürlich, dass dies auch das perfekte Alter ist, um die spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich zu verkörpern. Romy erweist sich also auch hier als absoluter Glücksgriff oder Talentgriff, ne? Aber auch wenn sie Drehs schon gewöhnt ist, ist sie auch schnell von dem durchgetakteten Filmleben genervt. Zitat von Romy selbst. Meistens kommt so um 7 Uhr, na Moment, 6.55 Uhr steht auf der Disposition meistens. Dann fangen wir um 8:30 zu drehen an. Vorher ist die Anschmiererei, die Schminkerei. Und dann wird gedreht bis 12:30 Uhr. Dann ist eine halbe Stunde Mittagspause, dann geht's weiter bis 7 Uhr. Zitat Ende. Sissi, manchmal auch mit dem Untertitel Mädchenjahre einer Kaiserin, wird schließlich am 21. Dezember 1955 in Wien uraufgeführt. Die Dreharbeiten und der Schnitt können also nach heutigen Maßstäben wirklich nicht lange gedauert haben. Und doch wird der erste Teil ein so gewaltiger Erfolg, wie wir ja eingangs schon gesagt haben. Auf die nunmehr 17-jährige Romy prasselt nicht nur der Star-Ruhm im deutschsprachigen Raum, sondern in ganz Europa ein. Insofern eigentlich eine erstaunliche Parallele zum Leben der echten Sissi, ebenso wie die oft zitierte natürliche Schönheit, die sie zur begehrenswerten Frau und Stilikone machen sollte. Marischka bezeichnet Sissi noch als Historienfilm. Wir wissen natürlich, dass da eine Menge künstlerische Freiheit drin steckt. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Dazu haben wir eine kleine Anekdote vom WDR-Zeitzeichen für euch.
Zitat: 1956 fliegen Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm nach Madrid, um dort für den Film Sissi, Mädchenjahre einer Kaiserin zu werben. Im Flugzeug sitzt zufällig auch der österreichische Kaiserspross Otto von Habsburg. Eine wartende Menschenmenge am Rollfeld halten nur Schneider und Böhm für dessen Anhänger. Aber Otto von Habsburg verlässt das Flugzeug unbemerkt. Die jubelnde Masse gilt den beiden Schauspielern, genauer ihren Rollen als Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sissi. Ich war selig, ich war die Prinzessin, ich war dauernd die Prinzessin, wird sich Romy Schneider später erinnern. Zitat Ende. 1956 ist Romy noch selig, später sagt sie, Zitat, das war bestimmt richtig damals, aber dann wollte ich halt eines Tages nicht mehr die Prinzessin sein. Zitat Ende. Schon für ihr Engagement für die Fortsetzung Sissi, die junge Kaiserin, stellt Romy Bedingungen und lässt sich die Hauptrolle im Film Robinson darf nicht sterben zusichern. In diesem Film von Josef von Barkey spielt Romy die Tochter einer Baumwollspinnerin, also volles Kontrastprogramm zur Kaiserin Sissi. Bei den Dreharbeiten lernt sie übrigens ihren Drehpartner Horst Buchholz besser kennen und beginnt mit ihm eine etwa einjährige Romanze, die auch der Presse nicht verborgen bleibt. Obwohl sie keine rechte Lust hat, lässt Romy sich zum dritten Teil der Sissi-Trilogie, wie der Name schon sagt, überreden, lehnt aber 1958 die Hauptrolle für einen vierten Teil trotz der angebotenen, unfassbaren Gage von 4 Millionen D-Mark ab. Wie die echte Sissi auch, beginnt sie gegen ihr Image zu rebellieren und sagt laut filmbio.org, Zitat, die Sissi pappt mir an wie Grießbrei, Zitat Ende. Das Portal beschreibt weiter, ihre Karriere wird vom Stiefvater, dem Gastronomieunternehmer Hans-Herbert Blatzheim, geschickt vermarktet und bei allen öffentlichen Auftritten steht Mami hinter einem und flüstert ins Ohr, jetzt lächeln, lächle doch. Dass Daddy ihr in dieser Zeit auch nachstellte, kann sie erst 20 Jahre später formulieren. Il a clairement proposé de coucher avec moi. Zitat Ende, was zu Deutsch heißt, er hat ganz eindeutig vorgeschlagen, mit mir zu schlafen. In dem Fall ist jetzt der Stiefvater gemeint, der auch ihr ganzes Geld verwaltet.
Unfassbar. unfassbar widerlich.
Mhm.
Oh, der Stiefvater und die Mutter sind es auch, die sie managen und ihr eine erneute Rolle an der Seite von Karl-Heinz Böhm verschaffen. In der Liebeskomödie Kitty und die große Welt von 1956. Sie konzentriert sich immer mehr auf ernsthaftere Filme und dreht 1957 noch einmal mit Horst Buchholz in Montpie, einem Liebesdrama. Außerdem übernimmt sie zahlreiche Reisen ins Ausland, darunter Indien und die USA, wo sie von großen Hollywood-Studios empfangen wird und unter anderem Kontakt mit Sophia Loren hielt. Den dramatischeren Stoff bleibt Romy auch 1958 treu, als sie in Mädchen in Uniform eine Schülerin spielt, die sich in ihre Lehrerin verliebt.
Wow.
Ein erstaunlich moderner Stoff aus heutiger Sicht. Ihre Sissy-Fans verprellt sie aber mit solchen Rollen natürlich immer häufiger. Eine lesbische Sissy, wo gibt's denn sowas? Aber ihr Schauspiel wird mehr und mehr gelobt. Die Zeitschrift Der Tag schreibt, Zitat, Romy Schneider überrascht hier, nach den vielen Rollen, in denen sie kindliche süßen Charme entwickeln musste, mit einer imponierenden darstellerischen Eindringlichkeit. Sie wirkt echt in ihrer anfänglichen Scheu und ihrer seelischen Verklemmung, aber auch in ihren späteren Gefühlsausbrüchen. Zitat Ende. 1958 ist dann auch das Erscheinungsjahr ihres Films Christine, einer französischen Verfilmung des Stücks Liebelei von Arthur Schnitzler. Für ihre weibliche Hauptrolle erhält Romy 500.000 D-Mark Gage und ist damit die bestbezahlte deutsche Schauspielerin. Die männliche Hauptrolle spielte damals niemand Geringeres als der junge Alain Delon, in den sich Romy nicht nur im Film, sondern auch privat verliebt. Romy geht mit Alain nach Paris und das Paar feiert bereits 1959 seine Verlobung.
Fembio.org dazu: Sie befreit sich aus den familiären Zwängen und zieht nach Paris. Voller Euphorie schreibt sie: Ich will ganz französisch sein, in der Art, wie ich lebe, liebe, schlafe und mich anziehe. Zitat Ende. Wie sie sich anziehen soll, das wird ihr eine echte Ikone nahelegen, nämlich Coco Chanel, zu der wir übrigens unsere allererste starke Frauenfolge gemacht haben. Weißt du noch, Kim?
Ja, natürlich. Oh mein Gott, im Studio damals in Berlin mit Julien. Oh, Grüße gehen raus.
Auch von mir. Romy meint jedenfalls über Cocos Einfluss: Es gibt drei Menschen, die mein Leben entscheidend verwandelt haben. Alain, Visconti und Coco Chanel. Mit Visconti meint Romy den italienischen Starregisseur Luchino Visconti, mit dem sie unbedingt arbeiten will. Doch zunächst muss sie noch einige vertragliche Pflichten für Filmrollen in Deutschland erfüllen, wo sich die Stimmung gegen Romy dreht. Ihr Umzug nach Frankreich nimmt man ihr als Heimatflucht übel. Herrje, Zitat. In Deutschland war ich abgeschrieben. In Frankreich war ich noch nicht angeschrieben. Alain raste von einem großen Film zum anderen. Gereizt reagierte ich auf jede neue Erfolgsnachricht, auf jede Mitteilung über einen schönen Vertrag, den Alain hier erhielt. Zitat Ende. 1961 kann Romy dann tatsächlich endlich mit Visconti zusammenarbeiten beim Theaterstück Schade, dass sie eine Dirne ist, geschrieben vom Dichter John Ford, der im 16. Jahrhundert lebte. Am 28. März 1961 spielt Romy an der Seite ihres immer noch Verlobten, allerdings nicht Ehemanns, Alain Delon die Premiere des Stücks vor einem wohl recht prominenten Publikum. Das Stück wird so erfolgreich und ihr Spiel derart gelobt, dass sie weitere hochkarätige Rollenangebote erhält. Na bitte. Für Visconti dreht sie im folgenden Jahr 62 also den Film Boccaccio 70 und für Orson Welles die Kafka-Verfilmung Der Prozess, wofür sie den französischen Filmpreis Étoile de Cristal, zu Deutsch Kristallstern, als beste ausländische Darstellerin erhält. Jetzt sind wir wieder an so einer Stelle angelangt, wo wir mit dem Aufzählen der zahlreichen Rollen nicht mehr hinterherkommen würden. Daher müssen wir eine Auswahl treffen.
Ganz genau. Und auf jeden Fall dazu gehört ihr erster Hollywood-Film Good Neighbor Sam, zu Deutsch Leih mir deinen Mann, an der Seite von Jack Lemmon, der 1964 erscheint. Künstlerisch befindet sich Romys Leben also scheinbar auf der Überholspur. Doch dann beginnen leider auch die privaten Tragödien. Während der Dreharbeiten für Leih mir deinen Mann erfährt sie aus der Presse von Alain Delons Affäre mit Schauspielerin Nathalie Barthélemy. Als Romy nach Abschluss der Dreharbeiten nach Paris zurückkehrt, findet sie die gemeinsame Wohnung mit Alain verlassen vor. Daraufhin unternimmt sie einen Suizidversuch. Sie schneidet sich die Pulsadern auf. Dazu sei gesagt, dass auch Romy in der Verlobungszeit, und eine Verlobung bleibt es nur, oder bleibt es, mehrere Affären hat und später schreibt: Wer behauptet eigentlich, dass Nymphomanie eine Krankheit ist? Sie ist in den Pausenkrisen so gesund. Zitat Ende. Romy nimmt sich nach ihrem Überleben eine mehrmonatige Auszeit, während Leih mir deinen Mann im Sommer 1964 zum Kassenschlager wird. 1965 spielt Romy nach einem Drehbuch von Woody Allen in der Komödie Was gibt's Neues, Pussy von Clive Donner. Im selben Jahr lässt sie sich von ihrer Mutter überreden, der Eröffnung zweier Restaurants ihres Stiefvaters Hans-Herbert Blatzheim beizuwohnen. Und dort lernt sie den Theaterschauspieler Harry Mayen kennen und lieben. Sie ziehen noch im selben Jahr zusammen nach Berlin und heiraten im Jahr darauf 1966. Am 3. Dezember desselben Jahres wird auch der gemeinsame Sohn David geboren. Romy dazu: Ob sich mein Leben sehr verändert hat? Sagen wir es anders, ich habe endlich eins. Ein Jahr später verstirbt Romys Vater Wolf an einem Herzinfarkt. Im Jahr darauf ihr Stiefvater Hans. Romy dreht weiter fleißig Filme, 1969 sogar mit ihrem Ex-Verlobten Alain Delon in Der Swimmingpool, wo sie sich im Bikini enorm freizügig zeigt.
Doch die Romanze flammt nicht wieder auf. Zitat: Wenn alle Schauspieler, die einmal zusammengelebt haben, keine Filme mehr zusammendrehen würden, gäbe es bald keine Filme mehr. Ich empfinde nichts mehr. Es ist, als ob ich eine Mauer umarme. Zitat Ende. Auch erstaunlich, nachdem sie sich ja so, fast das Leben genommen hat wegen dieses Mannes. Romy dreht in den weiteren Jahren quasi permanent Filme. Die Ehe mit Harry Mayen wird beschrieben als die zweier, Zitat, Süchtiger und Borderliner, die sich in ewigen Zyklen aus Selbstvergötterung und Leere, Hochstimmung und Angst und Einsamkeit aneinander klammern. Sie nehmen Tabletten, Optalidon und Staudorm in erster Linie, dazu viel Alkohol, Zitat Ende. Klingt nach einer nicht besonders gut laufenden Ehe. Na gut, so steht es jedenfalls im erwähnten Spiegelartikel von Matthias Matusek und Lars-Olaf Bayer, die Romy ganz offenbar nicht besonders wohlgesonnen sind. Matusek hat ja ohnehin so seine ganz eigenen Schlagzeilen geschrieben und ist offenbar sehr weit nach rechts abgebogen, sei es drum. Dass Romy allerdings den Betäubungsmitteln verfiel, dürfte als gesichert gelten. Zudem wird sie wohl auch zunehmend exzentrisch, macht sich in den 70ern aber auch einen Namen als umjubelte Starschauspielerin des französischen Kinos. Im Film Ludwig II. Von Luchino Visconti schließt sich dann der Sissi-Kreis für Romy. Sie spielt eine deutlich ernstere Version der Elisabeth von Österreich, was ihr viel Bewunderung und gute Kritiken einbringt. Der Journalist Siegfried Schober in der Süddeutschen Zeitung dazu: Mit Romy Schneider allein behauptet sich in diesem zwischen Monstrosität und Strenge schwer atmenden Film das Kino als vitales, physisches, sensibles, nicht bloß den schönen Bildern und künstlichen Gefühlen huldigendes Medium. Und so muss man vor allem sagen, dass Viscontis Ludwig II. Ein Sieg Romy Schneiders ist, der nicht genug bewundert werden kann. Zitat Ende. Wow, das ist sehr gut geschrieben. Mhm. Luchino Visconti wird es nicht mehr erleben, wie Romy Schneider 1975 ihren ersten César, einen französischen Filmpreis, für ihre Rolle in Andrei Schwarzkys Nachtblende erhält.
Romy dankt Visconti in ihrer Rede zur Preisverleihung jedoch explizit. Die Ehe zu Harry Mayen geht jedoch 1975 in die Brüche und wird im Sommer geschieden. Im Winter schon heiratet sie ihren Privatsekretär Daniel Biasini in Berlin. 1977 bekommt das Paar die gemeinsame Tochter Sarah Magdalena Biasini, die heute ebenfalls Schauspielerin ist. 1979 erhält Romy ihren zweiten César für eine einfache Geschichte und wird von der Presse mit Lob überhäuft. Im selben Jahr, 1979 allerdings, begeht Ex-Ehemann Harry Mayen Suizid. was in Romy enorme Schuldgefühle auslöst, sich nicht genügend um ihn gekümmert zu haben. Die beruflichen Erfolge gehen jedoch weiter, bis Romy im April 1981 bei Dreharbeiten einen Zusammenbruch erleidet und im Mai 1981 die Scheidung von ihrem Ehemann Daniel Biasini verkraften muss. Sie sagt am 23. April, Sissi, ich bin doch längst nicht mehr Sissi. Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Schneider. Doch es kommt alles noch schlimmer für Romy, denn am 5. Juli ereignet sich ein furchtbares Unglück. Ihr 14-jähriger Sohn David stürzt beim Klettern in die Spitzen eines Zaunes und wird tödlich verletzt.
Wie schrecklich, das muss so schlimm sein, ein Kind zu verlieren. Also Romy arbeitet trotz ihrer Trauer weiter, ist jedoch psychisch und physisch immer weiter angeschlagen. Privat kommt sie mit dem französischen Filmproduzenten Laurent Pétain zusammen und feiert noch weitere künstlerische Erfolge. Wirklich erstaunlich, vielleicht auch gerade deswegen, dass sich hineinstürzen in die Arbeit. Doch ihr verstorbener Stiefvater hatte bis zu seinem Tod 1968 viele ihrer Einnahmen veruntreut, weshalb Romy nun finanzielle Probleme hat, vor allem wegen ihrer teuren Scheidung und Steuernachzahlung. Sie klagt öffentlich, ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand. Übrigens sei mal an dieser Stelle der fantastische Film Drei Tage in Quiberon der Regisseurin Emily Artef aus dem Jahr 2018 empfohlen, in dem Marie Bäumer Romy Schneider so unglaublich zerbrechlich spielt. Der Film beschreibt drei Tage im Jahr 1981, die Romy in dem französischen Kurort in der Bretagne verbringt, um sich zu erholen. Und der hat mich wirklich so, so berührt. Kann ich nur empfehlen.
Ja, danke für den Tipp. Am 29. Mai 1982 wird Romy von ihrem Lebensgefährten Laurent Pétain leblos am Schreibtisch ihrer gemeinsamen Pariser Wohnung aufgefunden. Die große Ikone des Kinos stirbt im Alter von nur 43 Jahren. Nur Wochen zuvor hat sie ihr Testament zugunsten ihrer Tochter und dessen Vater ändern lassen. Bis heute ist nicht ganz klar, woran Romy starb. Auf eine Obduktion wurde verzichtet, weil Fremdverschulden ausgeschlossen werden konnte. Und im Totenschein steht Herzversagen. Ob das nun absichtlich herbeigeführt wurde oder schlicht Folge ihres Medikamenten- und Alkoholmissbrauchs war, ist bis heute der Anlass für viele Spekulationen. Aber ihr kennt uns beide ja inzwischen, an solchen beteiligen wir uns nicht so gerne. Wir lassen nur Romys Mutter noch einmal zu Wort kommen. Zitat, aber was um Himmels Willen ist natürlich am Tod einer schönen jungen Frau von 43 Jahren? Zitat Ende.
Romy wird auf einem kleinen Landfriedhof beigesetzt, der sich 50 Kilometer südlich von Paris im kleinen Ort Boissy-Saint-Avoir, wo auch ihr Sohn David beigesetzt ist. Wieder einmal eine Frau, der wir kaum gerecht werden können, war ihr Leben doch so vielschichtig, voller Leidenschaft, künstlerischem Erfolg und auch natürlich Tragödien. Zum Schluss lassen wir sie noch einmal zu Wort kommen und ich finde, dieses Zitat trifft es ganz gut. Ich muss immer bis zum Äußersten gehen, selbst wenn es nicht gut ist. Ich liebe es, bis an die Grenzen des Möglichen zu gehen, im Beruf wie im Gefühlsleben. Ich bedauere nichts. Man muss viele Leidenschaften haben in seinem Leben. Es ist zu kurz, als dass man sowas nur einmal erleben sollte.
Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Schaut wirklich selbst noch einmal nach, was auch ihr Verhältnis zu den Medien betrifft, ihre schauspielerischen Fähigkeiten und schaut natürlich ihre Filme, um diese selbst einmal auch bewundern zu können. Gerne auch abseits der Sissi-Trilogie. Das wäre bestimmt auch in ihrem Sinne.
Ja. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt die Folge oder gar den ganzen Podcast gern weiter.
Lasst ein paar Herzen da, kommentiert, wenn ihr mögt. Kritik gern, immer konstruktiv und folgt uns auf Instagram. Passt auf euch auf, ne? Bei ein paar Sternen natürlich 5 Sterne. Mhm. Und in der nächsten Episode stellen wir euch die ostdeutsche Malerin Annemil Bauer vor.
Bis dahin bleibt gesund oder werdet es und alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.